Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Vielleicht geht's ja nachher für Sie auf den Fußballplatz oder in die Schwimmhalle, wo die Mannschaft antritt, die Sie immer trainieren. Trainieren ehrenamtlich natürlich. In der Woche vielleicht ein-, zweimal Training und natürlich jedes Wochenende Wettkämpfe und Turniere. Oder vielleicht teilen Sie heute Mittag auch in der Kirchengemeinde warme Mahlzeiten für Bedürftige aus. Vielleicht gehören Sie aber auch zu denen, die einen Stadtteilgarten pflegen oder beim DLRG Badestrände überwachen oder vielleicht einen Chor leiten. Es gibt so wahnsinnig viele Möglichkeiten für freiwilliges Engagement. Und gut 30 Millionen Deutsche engagieren sich auch. Und deshalb werden unsere 2 Stunden hier wahrscheinlich gar nicht ausreichen für die vielen Erfahrungen, für die vielen Tipps, die Sie zum Thema Ehrenamt zu erzählen haben. Darum geht's heute nämlich. Freiwilliges Engagement. Und wir fragen, wie wichtig ist dieses freiwillige Engagement eigentlich für unseren Zusammenhalt? 0800 2254 2254, die kostenfreie Telefonnummer für Ihre Erfahrung. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail. Das wäre dann die Adresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Für Anregungen, Tipps und Einordnung sind mir auch 2 ExpertInnen zugeschaltet. Ulla Eberhardt von der Freiwilligenagentur Köln und Thomas Klee, Leiter des Zentrums für zivilgesellschaftliche Entwicklung. Hallo, rufe ich mal nach Köln und nach Freiburg. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Beide da. Jede Dritte in Deutschland engagiert sich. Frau Eberhardt, was denken Sie bei dieser Zahl? Überrascht Sie das?
Ich bin erstmal erfreut über jede Person, die sich engagiert, weil das ist toll. Es ist toll für die Person selbst, denn in der Regel hat sie was davon, wenn sie sich engagiert. Und es ist toll für die Gesellschaft. Also wenn man ehrenamtliches Engagement ganz kurz zusammenfassen wollte, würde man sagen, es ist gut für einen selbst und gut für die Gesellschaft. Der zweite Gedanke ist, was ist eigentlich mit den 2. Drittel und dem 3. Drittel.
Wie erreichen wir die heute noch, ne?
Genau. Darum bemühen wir uns.
Darum bemühen wir uns und da wollen wir auch natürlich mehr zu wissen. Herr Klee, sind Sie überrascht, wenn Sie hören, jede Dritte in Deutschland engagiert sich?
Das sind sogar etwas mehr. Ah. Und das ist ein Ausdruck, dass das Engagement, das Eintreten für Demokratie und für gesellschaftlichen Zusammenhalt doch recht fest in der DNA unserer Gesellschaft, aber auch in uns als Bürgerinnen und Bürgern verankert ist. Und das ist gut. Allerdings, völlig richtig, nicht alle engagieren sich und nicht alle engagieren sich so, dass es unbedingt den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördert.
Auch über dieses Engagement können wir heute reden mit Ulla Eberhardt, mit Thomas Klee und mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern. Vielleicht wollen Sie sich ja gerade engagieren und suchen noch das passende Ehrenamt. Auch dafür gibt es natürlich heute Zeit. Ulla Eberhardt ist mir zugeschaltet. Sie ist Gründungsmitglied und Geschäftsführerin der Freiwilligenagentur in Köln und seit 1997 dabei, ununterbrochen, soweit ich weiß, Frau Eberhardt. Was macht eigentlich so eine Freiwilligenagentur?
Ja, wir sind eine Vermittlungsstelle für freiwilliges Engagement. Das heißt, zu uns kommen Menschen, die sich engagieren wollen, aber von sich aus nicht das Richtige finden. Mhm. Und wir stellen ihnen dann Engagementmöglichkeiten vor, die wir uns nicht selbst ausdenken, sondern die wir erfragen bei gemeinnützigen Einrichtungen, bei Organisationen. Dort fragen wir nach, wofür brauchen Sie Freiwillige, welchen Umfang soll das Engagement haben. Das heißt, wir verschaffen uns einen Überblick, wo Engagierte gebraucht werden. Und das ist dann die Vermittlung, die richtige Person an die richtige Stelle zu bekommen.
Und ist damit Ihre Arbeit dann sozusagen erledigt oder sind Sie auch weiter für die Freiwilligen da oder eben auch für die, die das Ehrenamt anbieten, also brauchen?
Ja, also für die Einrichtungen sind wir da, weil manchmal klappt es besser mit den Freiwilligen, manchmal nicht so gut. Das haben wir im Laufe der 27 Jahre sehr deutlich kennengelernt. Deswegen bieten wir Fortbildungen an für gemeinnützige Vereine, die sagen, ich will das besser machen mit den Ehrenamtlichen. Wir haben dafür das Wort Freiwilligenkoordinatorin und mittlerweile gibt es in vielen Vereinen Personen, die genau so etwas tun. Sie koordinieren das freiwillige Engagement in ihrer Einrichtung. Aber auch für die Freiwilligen sind wir weiter da. In manchen Projekten machen wir vor dem Engagement eine Schulung, damit die Engagierten sich ein bisschen vorbereiten können auf das, was sie erwartet. Und in manchen Projekten machen wir eine Begleitung. Das heißt, wir bieten Gesprächsmöglichkeiten, Reflexionsmöglichkeiten für das, was die Freiwilligen während ihres Einsatzes tun. Und beides ist wichtig. Also mittlerweile vermitteln wir über 1000 Menschen pro Jahr in ein ehrenamtliches Engagement. Und wir haben ungefähr 600 unterschiedliche Engagementangebote. Das heißt, diejenigen, die zu uns kommen, haben wirklich eine große Palette von Möglichkeiten, wie sie sich engagieren können. Unser Ehrgeiz ist eine, wir nennen das passgenaue Vermittlung. Mhm. Das heißt, jede Person findet das richtige Engagement und jeder Verein findet die richtige Person.
Denn wenn ich mich zum Beispiel entschließen sollte, mich ehrenamtlich engagieren zu wollen, dann sollte ich vorher so ein bisschen nachdenken, ne? Wie viel Zeit will ich... Was soll ich mir für Fragen stellen?
Und wir helfen Ihnen beim Nachdenken. Also wenn Sie zu uns kommen, hat jemand bei uns eine Stunde Zeit und wir stellen Ihnen Fragen und wir überlegen mit Ihnen zusammen, was könnte Sie glücklich machen in Ihrem Engagement. Und in der Regel gehen die Personen, die wir beraten, mit 3 bis 5 unterschiedlichen Möglichkeiten wieder zur Tür raus. Und das erkunden Sie dann und schauen, in welchem Verein, in welcher Einrichtung Sie das Richtige für sich finden.
Sagt Ulla Eberhardt aus dem Alltag geschildert, der Freiwilligenagentur, in diesem Fall in Köln. Es gibt ja, wie viele Agenturen? Es sind, glaube ich, 400 über Deutschland verteilt, Freiwilligenagentur. Es gibt die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen, die Landesarbeitsgemeinschaften der Freiwilligenagenturen. Also viele Ansprechpartner wahrscheinlich, die man so überall für sich in Anspruch nehmen kann, wenn man auf der Suche ist oder wenn man als Verein unbedingt mal jemanden braucht für, was weiß ich, irgendeine Aufgabe, die man vielleicht an Freiwillige weitergeben will.
Also genau, das hat sich sehr stark entwickelt. Aha. Als wir die Kölner Freiwilligenagentur gegründet haben, haben wir 5 andere Beispiele in Deutschland gehabt, wo wir natürlich geguckt haben, wie machen wir das?
97.
Fünf. Und jetzt sind es 500, also da können Sie sehen, das hat eine großartige Entwicklung genommen.
Thomas Klee hat sich an der Evangelischen Hochschule Freiburg mit Fragen rund um den gesellschaftlichen Zusammenhalt beschäftigt. Er ist seit 2021 emeritiert und leitet das Institut AGP für Sozialforschung sowie das Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung. Herr Klee, Sie gucken also drauf, wie sich Freiwilligenarbeit entwickelt. Welche Veränderungen haben Sie denn als Wissenschaftler beobachtet? Ich habe jetzt gerade gehört, dass jüngst die Zahlen Engagierter zurückgehen.
In bestimmten Bereichen ist das richtig. Ein Alarmzeichen ist, dass im Bereich Sport und Kultur die Bindungskraft von Vereinen und das Engagement der Bürgerinnen und Bürgerinnen zurückgeht. Das ist kein gutes Zeichen, weil gerade der Sport und die Kultur sind für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und auch milieuübergreifend von größter Bedeutung. Aber wir haben andere Bereiche, in denen das Engagement sehr stabil ist. Und es gibt auch viele Bereiche des Engagements, die unsichtbar sind, die auch gar nicht bei einer freiwilligen Agentur aufschlagen. Und auch das ist besonders wichtig, weil es, wenn man so will, in die Lebensführung, in den Alltag der Bürgerinnen und Bürger eingeschrieben ist, ohne dass sie das immer unbedingt als ein bürgerschaftliches oder freiwilliges Engagement
begreifen. Geben Sie mal da ein
Beispiel. Die nachbarschaftliche Unterstützung, die Unterstützung im Quartier, im Dorf. Für viele ist das selbstverständlich. Für Muslime zum Beispiel ist die gegenseitige Hilfe Ausdruck ihres Glaubens und sie würden das auch nicht Engagement nennen. Im Türkischen gibt es gar keinen Ausdruck für ehrenamtliches oder sonstiges Engagement. Insofern haben wir die Ausrichtung, dass unser Leben auch auf andere ausgerichtet ist und darauf ausgerichtet ist, dass wir Bedingungen guten Lebens erhalten, doch sehr stark verbreitet. Und
also viel breiter als jeder Dritte.
Deutlich breiter. Aber wir haben auch Veränderungen. Ich bin ja auch in meinem anderen Institut im Bereich der Gerontologie unterwegs und noch nie haben sich so viel ältere Menschen engagiert wie heute. Für immer mehr ältere Menschen gehört das Engagement zum Alltag und auch zu ihrer Lebensgestaltung. Man findet Freunde, man sucht im Alter in besonderer Weise auch nach Sinn oder möchte bestimmte Dinge auch in der Welt mitbewegen oder bedenken können. Und so ist das Engagement zu einer Altersaktivität für viele ältere Menschen geworden. Es ist die größte Gruppe von Engagierten in ganz Deutschland und sie wächst.
Die größte Gruppe sind also die Älteren. Wie steht es mit dem Engagement der Jungen?
Auch das nimmt tendenziell zu, verändert sich allerdings nicht. Wir haben sehr unterschiedliche Bedeutung des Engagements je nach Lebensphase. Für junge Menschen, die sich in der Welt orientieren wollen und ja auch müssen, ist das Engagement häufig eine Möglichkeit, die Welt zu erkunden. Es ist explorativer ausgerichtet. Und da wir ja auch mobiler werden, ist das Engagement junger Menschen häufig nicht mehr auf eine lebenslange Engagement Bindung ausgerichtet. Früher war es ja so, dass man gerne im Sportverein begonnen hat und vielleicht dann später Trainer wurde und später dann noch irgendwie Clubwart oder sonst etwas in den Vorstand gegangen ist. Die Mobilität macht das Engagement mehr zu einer phasenweisen Beschäftigung und das ist gerade für die Sportvereine und für Kulturvereine durchaus eine Herausforderung. Aber auch junge Menschen engagieren sich, auch digital inzwischen, auch das darf man ja dazu zählen und insofern müssen wir da eigentlich nicht allzu groß in Sorge sein. Es ist die Frage, wer sich von den Jugendlichen engagiert und wo sie sich engagieren. Das sind interessante Fragen, die uns auch in dem ZZE, dem Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung in Berlin und Freiburg, interessieren.
Ich kann das bestätigen. Ja. Die viele Freiwilligenagenturen, wir auch, haben jetzt ein neues Engagementangebot aufgebaut in den letzten paar Jahren. Das heißt kurz und gut. Und das reagiert auf die Engagementwünsche besonders derer, die sich nicht so lange festlegen wollen. Mhm. Und das haben wir so gestaltet, dass es wirklich sehr einfach ist, sowohl für die Vereine, die können sich nämlich selbst in die Datenbank eintragen, das ist eine digitale Vermittlung, wie auch diejenigen, die sich engagieren wollen, die registrieren sich in der Datenbank und dann kriegen sie immer eine Meldung, eine Push-Nachricht, wenn wieder ein neues Engagement auftaucht und die sehen so aus, am Samstagnachmittag um 14 Uhr werden 10 Personen für die Hilfe bei dem Fest im Altenheim gesucht. Und das ist eine ganz schnelle Vermittlung, wo niemand in die Freiwilligenagentur kommen muss und wo man tatsächlich 2 Stunden was Gutes tun kann. Das ist eine Reaktion auf die Entwicklung, die Herr Klee gerade gesagt hat.
Kurz und gut, also das sind so die groben Entwicklungen, die wir jetzt vielleicht hier am Anfang unserer 2 Stunden mal festhalten über freiwilliges Engagement unter der 0800 2254 2254. Können Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, sich beteiligen, so wie Anja Dagatz zum Beispiel. Frau Dagatz, schönen guten Tag.
Ja, guten Morgen, guten Tag.
Sie sind, habe ich mir sagen lassen, etwas in Eile, weil Sie nämlich zu Ihrem Engagement eilen wollen. Was machen Sie?
Genau. Ja, vielen Dank, dass ich so früh gleich drankommen konnte. Ja, in der Tat muss ich gleich los, weil wir gleich unsere Kreisdelegiertenkonferenz zur Listenaufstellung haben. Für die
politisch engagiert.
Politisches Engagement. Und das ist auch mein Punkt, weil mir das gleich bei diesem wichtigen Thema, vielen Dank, dass Sie das aufgegriffen haben, aber was mir natürlich gleich bei der Anmoderation aufgefallen ist und was einfach typisch für diese Ehrenamtsdiskussion ist, dass das politische Engagement meist hinten runterfällt und meist der Gesellschaft oder vielen Menschen auch nicht bewusst ist, wie viel Ehrenamt in der Politik steckt. Also Gemeinderäte sind auch in Städten ehrenamtlich. Die bekommen Sitzungsgelder, aber wenn sie in bestimmten Gremien sind, ne, aber das ist ehrenamtlich. Die haben alle daneben noch einen Beruf. Das, was wir jetzt machen, eine Listenaufstellung, das ist alles ehrenamtlich. Und ohne dieses Engagement würde die Demokratie ja gar nicht funktionieren. Wir bauen quasi die Politik von unten auf. Und die Diskrepanz, ich mache auch andere Sachen, ich bin auch Übungsleiterin und ich mache auch mit einem Freund, lerne ich auch Deutsch zusammen mit einem Geflüchteten. Also die Response, die man kriegt, ne, sozusagen für mein Sportengagement und für mein Flüchtlingsengagement groß. Versus Politik, ist ungleich.
Ja. Also das,
für das eine wird man gelobt und gehätschelt und für das andere wird man beschimpft.
Ja. Wie lange, also wenn Sie das so sagen, also es brennt Ihnen ja auch auf der Seele, deswegen auch sofort angerufen. Also dieses beschimpft werden für das politische Engagement und trotzdem dabei bleiben, wie lange sind Sie politisch engagiert?
Mitglied bin ich schon lange, bin ich mit Ende 20 eingetreten, bin ich schon jetzt fast 20 Jahre Mitglied, aber jetzt wirklich aktiv geworden, hat sich durch die Lebensphasen, das ist ähnlich wie beim Vereinsleben, durch die Lebensphase bin ich jetzt aktiv seit 6 Jahren. Ist es wenig im Vergleich zu denen, mit denen ich arbeite, die wirklich schon lange dabei sind.
So, und die Anerkennung oder beziehungsweise eben Nicht-Anerkennung, hat die zugenommen, abgenommen oder wie nehmen Sie das wahr? Also gerade des politischen Engagements.
Für mich ist es gleich auf dem Niveau. Also ich glaube, die länger dabei sind, können vielleicht Wellen mitnehmen. Auch das hängt ja dann so von Bundesstimmung ab. Ne? Die Leute differenzieren ja nicht, ob man kommunalpolitisch engagiert ist, sondern die tun einen in einen Topf und dann ist man für alles verantwortlich, was die Ampel gerade fabriziert. So, ne? Also ich würd keinen Trend ausmachen, das nicht. Es ist ein grundsätzliches Misstrauen und das, wenn man gestern waren wir wieder auf dem Markt mit einer Abgeordneten, ganz anders, ne, sozusagen, dann wird aller Frust abgeladen, man muss sich alles anhören, man ist für alles verantwortlich, das machen wir, kriegen aber mal auch Trainings und wir unterstützen uns selber und wir sehen ja die kleinen Erfolge, also das ist die Stütze, warum man dranbleibt. Aber so ein bisschen mehr Anerkennung von der Gesellschaft wäre schon.
Ich würde
schön.
Das gerne mal an Thomas Klee und so ein bisschen als Frage auch geben, Herr Klee. Also bei der Beobachtung, Sie haben es ja auch in aller Breite schon gesagt, wie ausdifferenziert freiwilliges Engagement ist. Können Sie das unterstützen, die Beobachtung von Frau Dagatz, dass also für politisches Engagement eigentlich man eher beschimpft wird als jetzt beispielsweise für den Deutschkurs an Geflüchtete oder den Sportkurs oder die Chorleitung?
Ja, in Zeiten der politischen Polarisierung ist dieser Trend in der Tat festzustellen. Aber ich möchte Frau Dagatz noch auf einen Zusammenhang hinweisen oder ihn aufgreifen, den Sie auch deutlich gemacht haben. Freiwilliges Engagement und politisches Engagement sind zwei Seiten einer Medaille. Nicht Demokratie und Engagement gehören untrennbar zusammen. Und wir sehen, dass die sich engagieren, eher bereit sind, Ehrenämter, was ja etwas anderes ist als freiwilliges Engagement, zu übernehmen. Wir sind ja zum Teil auch verpflichtet, Ehrenämter zu übernehmen in Deutschland, was ja auch richtig und gut ist. Aber das sind denn eben Ämter. Und das hängt im hohen Maße zusammen. Wir wissen, wer sich engagiert, wer Verantwortung in verschiedenen Rollen vom Sportverein bis zur Sozialbetreuung übernimmt, ist eher bereit, sich auch politisch zu engagieren und Ämter zu übernehmen. Das hängt zusammen. Was ich mit großer Sorge sehe, ist, dass die aktuelle Polarisierung und auch populistische Argumentationsmuster, die immer mehr um sich greifen, dass die das politische Engagement zurückdrängen und unattraktiv machen, weil man möchte sich ja auch auf dem Marktplatz und sonst wo nicht ständig mit den Vereinfachungen, die in der Bevölkerung mit einmal Mode haben, auseinandersetzen und sie als persönliche Kritik noch einfangen.
Ja, Frau Dagatz, haben Sie gesagt, dass Sie auch geschult werden beispielsweise, um das überhaupt...
Unter uns, genau. Es gibt es gibt auf professionelle Seminare, wir stützen uns aber auch selber, also gerade die Erfahreneren, ne, die nehmen dann, die kennen dann die rhetorischen Tricks und die kennen dann auch so, wie man auf Leute zugeht, die gerade einen Brass haben, ne, wie man dann, das hilft schon, da lernt man natürlich auch fürs Leben. Und was gerade gesagt wurde, bestätige ich auch. Das ist tatsächlich die Leute, also kann ich aus der Praxis bestätigen, die Leute, das sind die, die wir versuchen abzuholen, die eh schon engagiert sind, vielleicht in anderen Bereichen und denen zu sagen, hier, ne, vielleicht ist Politik auch was für dich, da kannst du noch ein ganz anderes Rad drehen, ne, wenn du hier was verändern möchtest in der Stadtgesellschaft.
Frau Dagatz, darf ich auch noch was dazu sagen? Mhm. Also ich denke, das ehrenamtliche Engagement wird manchmal in unumstrittenen Feldern geleistet. Da sagt jeder, das ist ja toll, dass du den Kindern bei den Hausaufgaben hilfst. Aber es gibt auch da umstrittene Felder, wo genau sich das widerspiegelt, was Sie, Herr Klee, gerade gesagt haben, dass nämlich Menschen unterschiedlich darüber denken und die Auseinandersetzung um diese Unterschiede eben härter geworden ist. Und da trifft das genauso auf ehrenamtliches Engagement zu. Also wir haben zum Beispiel 2015 die Erfahrung gemacht, dass einige ja gesagt haben, es ist toll, wir engagieren uns für Geflüchtete. Und andere haben auch schon damals gesagt, das Boot ist voll. Das war eine große gesellschaftliche Auseinandersetzung und da wollten Menschen sich positionieren. Und die sich positionieren wollten, um zu sagen, ich setze mich für Geflüchtete ein, die sind zu uns gekommen und unsere Infoveranstaltungen waren noch nie so voll. Also ich glaube, es gibt in der Gesellschaft Bereiche, die unumstritten sind und Bereiche, die umstritten sind. Und politisches Engagement gehört, wie manche Bereiche des gesellschaftlichen, des ehrenamtlichen Engagements, eben zu den umstrittenen Bereichen. Deswegen ist da manchmal die Auseinandersetzung so hart.
Interessante Punkte, die hier gleich am Anfang aufkommen, unserer Sendung über freiwilliges Engagement. Danke, Frau Dagatz, dass Sie diesen Punkt hier schon so früh reingebracht haben. Ein schönes Wochenende und eine gute Veranstaltung auf dem Marktplatz wünsche ich.
Dankeschön.
Machen Sie es gut. Ein glücklicher Tag kann ja auch ein Tag sein, den man zum Beispiel in seinem Ehrenamt oder mit freiwilligem Engagement verbringt. Das ist unser Thema nämlich heute, wie wichtig ist das für unseren Zusammenhalt. Ein bisschen was haben wir ja auch schon gehört, auch von Ulla Eberhardt, der Geschäftsführerin der Freiwilligen Agentur Köln, die bei uns ist, und Thomas Klee, Leiter des Zentrums für zivilgesellschaftliche Entwicklung, schaut seit vielen Jahrzehnten auf ehrenamtliches Engagement oder freiwilliges Engagement. Denn wie gesagt, auch Unterschieden zwischen Ehrenamt und freiwilligem Engagement. Also auch diese Dinge können alle hier zur Sprache gebracht werden unter der 0800 2254 2254. Die Telefonnummer hat Brigitte Nieberlein gewählt. Schönen guten Morgen, Frau Nieberlein.
Ja, guten Morgen in die Runde. Ich rufe aus Celle an und ich bin ehrenamtlich tätig, hatte aber auch schon ein Ehrenamt. Ich unterscheide das jetzt mal, nachdem ich das eben schon gehört habe. Ja. Im Eine-Welt-Arbeitskreis in Celle, das ist ein eingetragener Verein. Und zwar haben wir einen Laden für den fairen Handel und verkaufen halt die Waren für den globalen Süden, für die Hersteller, Produzenten von Kaffee, von Kunsthandwerk, sind vom Dachverband sozusagen gesiegelt, dass wir auch nur solche Produkte verkaufen, die eben ihren angemessenen Preis haben, damit die Hersteller einen angemessenen Lohn haben. Mal ganz grob zusammengefasst.
Da kommt ja eine ganze Menge zusammen, was man in so einem Laden machen kann. Was machen Sie? Sind Sie Verkäufer oder Einkäuferin? Also, was machen Sie da?
Ja, also ich, wie gesagt, ich hatte das Amt sogar des Vorstandes 4 Jahre. Das war mir jetzt ein bisschen viel. Also wir hatten jetzt da erstmal einen Wechsel oder sind im Vorstandswechsel. Aktuell mache ich die Schaufensterdekoration und auch den Einkauf für diese 19% Ware mit.
Wie viel Zeit investieren Sie, wenn man das so monatlich, können Sie das überhaupt sagen?
Das ist schwierig zu sagen. Wenn jetzt halt was bestellt werden muss, dann muss das verarbeitet werden. Dann sage ich mal, dann kann es auch sein, dass ich da jeden Abend mal vorbeifahre, damit es irgendwie fertig wird. Ein, zwei Stunden. Oder es wird einfach mal sich verabredet und ich mache dann mal so einen halben Tag, also oder auch ein großes Schaufenster fertig. Das braucht dann auch länger.
Wie lange machen Sie das schon? Wie lange sind Sie in dem?
Bitte?
Wie lange sind Sie in dem Weltarbeitskreis?
Da bin ich jetzt seit 2016, genau. Und dann habe ich von 19 bis 1994, 4 Jahre lang bis 22, habe ich Vorstandsarbeit gemacht.
Weil wir ja auch so ein bisschen rauskriegen wollten oder wollen in dieser Sendung, was machen die Leute, aber auch warum machen sie das? Warum haben sie damals...
Damals habe ich angefangen, weil, ja, das ist genau das Thema. Wir haben alles ältere Mitarbeiter, weil ich in Rente gegangen bin und weil man ja irgendwie... ich sag mal, dem Tag noch Struktur geben will und irgendwas machen will, wo man Lust zu hat. Und da ich früher viel gereist bin und viele auch ärmere Länder kennengelernt habe, hat also so Dinge überall aus der Welt habe ich schon immer interessiert. Und da habe ich gedacht, wenn ich mal aufhöre, dann arbeite ich im Eine-Welt-Arbeitskreis mit und unterstütze eben diese den fairen Handel, wo eben diese Transparenz der Lieferketten, was da alles dranhängt, eben auch öffentlich gemacht werden, dass eben vielleicht auch ein Umdenken in der Bevölkerung stattfindet, anders einzukaufen. Ne?
Frau Eberhardt, sind so eine Weltarbeitskreis, das klingt mir so, als ob die sich ganz gut selber organisieren. Ist so wie jemand, ist so sowas auch bei freiwilligen Agenturen durchaus mitgelistet?
Ja, also mindestens.
Kann ich auch ein Ja beantworten, ja. Wir haben in Celle nämlich eine Kelo-Agentur, das war fast der Grund meines Anrufs. Als ich hörte, ach ja, Arbeitsagentur, freiwilligen Arbeitsagentur haben wir in Celle auch und wir kriegen auch die Mitarbeiter hin und wieder über diese Agentur. Ja.
Also in Köln ist das auch so.
Wunderbare Zusammenarbeit. Frau Nieberlein, hat der Laden heute offen? Der Problem?
Die Altersstruktur, also dass wir eben selten Schwierigkeiten haben, jüngere Menschen zu kriegen, weil die, die haben ja nun auch nicht Zeit, da im Verkauf mitzuarbeiten am Tag, ist ja schwierig. Und für andere Tätigkeiten kriegen wir dann manchmal jemanden. Gerade diese Arbeiten am PC im Hintergrund oder so, das können sie dann auch von zu Hause machen. Da haben wir ein, zwei jüngere Mitarbeiter, die dann zum Beispiel eine Statistik machen, schnell am Rechner per Excel oder die uns die Website aufpolieren oder solche Sachen. Also da haben wir dann schon mal Jüngere.
Das ist ja vielleicht aber sowieso eine ganz gute Frage. Also diese vielen Ehrenämter, die man eben im Hintergrund gar nicht so sieht. Also zum Beispiel diese Verwaltungsarbeit für so einen Laden zu machen, das sieht man ja erstmal gar nicht. Frau Eberhardt, ist das schwieriger zu vermitteln? Also so jetzt meinetwegen mal jemanden zu gewinnen, der eine Statistik erstellt oder was Frau Nieberlein gerade gesagt hat. Ist das schwieriger, die Hintergrundarbeiter?
Nee, das ist nicht schwieriger, weil die Menschen, die sich engagieren wollen, haben ja ganz unterschiedliche Vorstellungen von ihrem Engagement. Und manche stehen gerne vorne dran und manche stehen lieber hinten dran. Also wir haben durchaus auch Ehrenämter für Menschen, die sagen, ich will eigentlich gar nicht in Kontakt mit Menschen sein. Mhm. Für die ist zum Beispiel eine Archivarbeit ganz wunderbar. Und das wird auch genommen. Und ne, für uns ist das Wichtigste, es soll zu dem Menschen passen, der sich engagieren will, und es soll diesem Menschen Spaß machen und eine gewisse Sinnhaftigkeit vermitteln. Und ob das jetzt vorne dran ist oder eher im Hintergrund, das ist eigentlich zweitrangig. Wichtig ist, dass die Organisationen an beides denken. Manchmal denkt man nämlich tatsächlich nur an die Menschen im Vordergrund, jetzt von dem gemeinnützigen Verein her gedacht, ne? Und das ist das, wo wir sagen, also wo wir die Vereine, die gemeinnützigen Vereine ermutigen, sich alles anzugucken, was in diesem Verein zu tun ist, und dann möglichst unterschiedliche, wir nennen das Aufgabenprofile, zu entwickeln, also aufzuschreiben, auch gerne schriftlich, was ist es, was die Engagierten bei Ihnen machen können. Mhm. Und so kommen die einen wie die anderen zum Einsatz.
Vielleicht wäre für Frau Nieberlein und den Eine-Welt-Arbeitskreis in Celle ja auch mal so eine Kurz- und Gut-Aktion für jüngere Leute empfehlenswert, oder? Was meinen Sie?
Sehr. Also wir haben, als wir diese Datenbank eingerichtet haben, Kurz und Gut, ein bisschen Werbung dafür gemacht. Und da war die erste Reaktion der vieler gemeinnütziger Vereine, ja, aber wir brauchen doch Menschen, die hier mindestens ein halbes Jahr sind, weil, ne, bis die sich hier auskennen und sich eingefunden haben, das dauert. Und das können wir ja nicht mit jedem Einzelnen machen. Das ist aber zu kurz gedacht. Weil diejenigen, die nur für einen Tag kommen, nutzen das auch manchmal als Gelegenheit zu gucken, ne? Was ist das hier für ein Verein? Mit welchen Leuten begegne ich? Sind die mir sympathisch? Das kommt ja auch drauf an.
Wer weiß, was sich daraus ergibt.
Genau. Und dann ist der zweite Schritt, dass man sich für ein längeres Engagement entscheidet.
Frau Nieberlein, also mit einem kleinen Tipp gehen Sie vielleicht doch noch raus. Ist heute der Laden offen?
Der Laden ist heute offen. Ich denke da auch gerade drüber nach, aber mir fällt gerade keine Tätigkeit ein, wo ich mal kurz jemanden brauche.
Ein kurzer Anstoß, wer weiß, vielleicht im Gespräch. Frau Nieberlein, danke schön für Ihren Anruf.
Ja, alles klar. Ich wollte auch mal einfach nochmal diesen fairen Handel auch deshalb erwähnen,
auch
weil viele wissen gar nicht, dass wir alle, dass dieser, der Fairhandelsladen praktisch, dass wir ehrenamtlich, manche kommen dann auch und sagen, wie, aber das,
Also
Sie machen das hier umsonst.
Auch das Bedenken. Frau Nieberlein,
Dankeschön.
Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es gesehen. Auch der faire Handel wird von Ehrenamtlichen aufrecht gehalten. Jedenfalls in den Arbeitskreis Eine Welt Arbeitskreis in Celle. Edda Müller-Petri ist am Telefon. Frau Müller-Petri, schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Guten Tag. Sie sind ehrenamtlich engagiert oder suchen Sie was?
Nein, ich habe tatsächlich, wenn ich es recht überlege, 3 Ehrenämter. Und ist mir erst jetzt so richtig klar geworden, weil das Elternsprecher-Dasein gehört ja wahrscheinlich auch dazu, dass ich seit 5 Jahren mache für meine Tochter, für die Klasse meiner Tochter. Dann mache ich seit 4 Jahren eine Betreuung von einer Flüchtlingsfamilie, einer afghanischen. Mhm. Und ich habe einen Buchclub initiiert und den leite ich auch noch.
Das sind 3 ganz schön umfangreiche Ehrenämter, oder? So manchem ist ja schon das Elternsprecher-Dasein in der Klasse der Kinder irgendwie viel zu viel. Wie war das, als Sie sich da gemeldet haben? Sind da 10 Hände hochgegangen am Elternabend oder nur die eine von Ihnen?
Genau, eben die eine von mir. Und ich fand das auch nicht schlimm. Und ich denke, dass es eben wichtig ist, sich noch nebenbei zu engagieren. Ich bin auch zum Glück... Ich gehöre zu denen, die mehr Zeit haben. Also ich bin 42, also noch nicht in Rente. Aber ich bin selbstständig und Yogalehrerin und arbeite sozusagen nur in den Abendstunden. Okay. Und habe gedacht, ich brauche tagsüber noch eine sinnvolle Beschäftigung. Bin auch aufs Land gezogen, aufs sächsische Land. Muss ich dazu sagen, deshalb auch mein Engagement für Flüchtlinge.
Weil Sie da auch, wie Frau Eberhardt gesagt hat, also das ist für Sie auch ein Zeichen setzen für die Gesellschaft.
Genau.
Ich engagiere mich hier in dieser Gegend für Flüchtlinge. Sie sich da auseinandersetzen? Ist es da schon manchmal dazu gekommen, dass Sie sich irgendwie rechtfertigen müssen oder erklären müssen oder so?
Ich versuche viel darüber zu erzählen, um so diese Barrieren, die es hier halt gibt, zu überwinden. Und was wirklich schwierig ist, wenn meine Familie eine neue Wohnung sucht, dann brauchen die gar nicht anzurufen mit ihren Nachnamen. Das heißt, sowas muss ich alles übernehmen, weil das hier in Sachsen null funktioniert. Hm. Man kann nicht mit einem nicht-deutschen Namen eine Wohnung finden. Das finde ich traurig. Hm. Und genau, deshalb mache ich sowas.
Werden Sie dabei begleitet? Also, weil da werden ja vielleicht auch Fragen aufgeworfen, die Sie erstmal so gar nicht beantworten können.
Genau, also ich habe mich an einem Verein mit angeschlossen. Der heißt Zwenkau ist Bund. Der hat sich eben 2015 gegründet und hat dann sich eben für diese ganzen Familien, die damals gekommen sind, engagiert. Und ich bin halt später hierher gezogen und habe diesen Verein entdeckt. Und wir treffen uns einmal im Monat und besprechen alle Fälle, was gerade ansteht in den Familien. Wir machen Ausflüge mit denen. Viele syrische und afghanische Familien sind bei uns hier. Und machen jetzt wieder, bereiten gerade jetzt die Weihnachtssachen vor. Das heißt, wir backen mit den Kindern, wir machen dann eine Weihnachtsfeier. Also da sind wir schon zusammen.
Also um auch zu zeigen, hier, wir feiern Weihnachten, wie feiert ihr andere Feste? Unser Weihnachten wird so gefeiert, dass man da auch gegenseitig kennenlernt. Genau. Was soll das?
Und dann,
wir haben den der Thomas Klee hier mit in der Runde, der ja gerade von außen quasi auch als Wissenschaftler drauf guckt, wie sich Engagement entwickelt. Und Herr Klee, Sie hatten vorhin eine Anmerkung zu mir gemacht, dass man sich ja oft, übernimmt man ein Engagement und entwickelt sich währenddessen erst zu einem politischen Menschen oder jedenfalls entschließt sich dann, das auch politisch aufzuwerten. Das ist doch eigentlich auch so ein klassischer Weg, wie Frau Müller-Petri das also eigentlich auch gemacht hat. Ne? Also helfen, aber eben als politisches Statement.
Naja, Frau Müller-Petri, Sie haben ja explizit politische oder auch gesellschaftliche Engagementformen gewählt. Das scheint Ihnen auch zu liegen. Was wir generell feststellen, ist, dass Menschen, die sich engagieren, die Erfahrung machen, der, wie man das heute so sagt, Selbstwirksamkeit. Das heißt, ich kann in dieser Gesellschaft, in dieser Welt, in meinem Ort, an dem ich lebe, im Kleinen etwas bewegen. Und diese Erfahrung der Selbstwirksamkeit ist eine Voraussetzung dafür, dass man sagt, okay, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir uns einbringen können, die demokratisch ist, ist eigentlich wunderbar. Und das Engagement vermittelt diese Erfahrung. Ich kann hier was bewegen und das ist eine Voraussetzung, Demokratie auch richtig und gut zu finden und möglicherweise auch in den demokratischen Gremien oder den Aktivitätsformen, die zur Demokratie gehören, mitzumachen. Was auch typisch ist, Frau Müller-Petri, wie bei Ihnen, dass Engagierte mehrere Ehrenämter oder mehrere Engagementformen parallel betreiben, wenn man so will. Das kann sich auch ergänzen und es zeigt sich eben, nur mit einem Engagement kann ich möglicherweise das, was mir wichtig ist und das, was ich lernen will, Engagement heißt auch immer Lernen, neues Lernen, gar nicht erfüllen und befriedigen. Und insofern stehen Sie auch, wenn man so will, typisch für die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger, die sich in mehreren Formen engagieren. Das haben wir vorhin ja auch schon gehört bei Frau Dagatz zum Beispiel.
Ich finde es super, Frau Müller-Petri, dass Sie sich einem Verein angeschlossen haben, wo Sie auch begleitet werden. Denn ich glaube, das ist extrem wichtig, gerade in den gesellschaftlich umstrittenen Feldern, aber auch eigentlich in allen anderen, dass man einen Reflexionsraum hat, also dass man mit anderen zusammen überlegen kann. Denn gerade in der Geflüchtetenhilfe erfährt man ja Geschichten, die einem selbst auch belasten, schlimme Geschichten. Und darüber sich auszutauschen und zu gucken, was heißt das denn und was macht das auch mit mir, ist sehr wichtig gerade in der Arbeit. Und es ist auch darüber nachzudenken, was mache ich denn hier, ist auch deshalb wichtig, um zu sehen, um meinen Beitrag einschätzen zu können. Ich kann manches durch mein ehrenamtliches Engagement verändern und manches auch nicht. Und Ehrenamtliche sind manchmal frustriert, weil sie sich mehr erwarten und sagen, also wenn ich mich hier schon engagiere, dann sollte das doch bitteschön auch ganz schnell sich alles gesellschaftlich ändern. So funktioniert aber Gesellschaft nicht. Aber Gesellschaft funktioniert auch nicht ohne den Beitrag der vielen, vielen und ohne auch sehr viele kleine Beiträge. Und um das einschätzen zu können, ist eine Gruppe von Gleichgesinnten, die sich ähnlich engagieren, extrem wichtig.
freiwilliges Engagement. Wie wichtig ist es für unseren Zusammenhalt? Unser Thema heute, Frau Müller-Petri, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf.
Ja, gerne. Vielen Dank für die Sendung.
Herr Klee, wir haben ja jetzt schon so ein paar Anruferinnen und Anrufer gehabt aus verschiedensten Ecken Deutschlands. Wie steht das eigentlich mit der Verteilung zwischen Stadt und Land im Engagement? Ist da was zu beobachten?
Also der größte Unterschied besteht zunächst mal zwischen den sozialen Milieus, zwischen den Schichten. Engagement ist, wenn man das etwas zugespitzt sagt, eher ein Mittelschichtsphänomen. Es engagieren sich deutlich mehr Menschen, die einen höheren Bildungsabschluss haben und ein vergleichsweise gutes Einkommen als andere. Mhm. Das ist im ländlichen Bereich etwas anders, weil dort das Engagement stärker in die örtliche Kultur integriert und mit ihr verbunden ist. Insofern haben wir im ländlichen Bereich, allerdings nicht überall, da gibt es auch Einflussgrößen, die das befördern oder auch behindern, ein höheres Engagementniveau als in der Stadt.
Meinen Sie da so die klassischen Sachen, so wie Freiwillige Feuerwehr, oder was meinen Sie damit mit dem, oder Kirchengemeinden?
Das gehört richtig dazu. Mhm. Kirchengemeinden haben ja eine immer geringere Bindungskraft. Sportvereine sind auch im ländlichen Bereich noch stärker in die Kultur, in die Jugendarbeit, auch verwoben mit Schulen und der Schularbeit. Wir haben das Rote Kreuz, wir haben Katastrophenschutz, wir haben Formen, wo das Engagement mit gewissermaßen zur Sozialisation gerade junger Menschen gehört. Und wir haben ein Engagement, das die Identität von Regionen, von Dörfern, von Kleinstädten,
Heimatvereine,
ganz wesentlich. Genau, und das ist Identität und das ist gerade für ältere Menschen wichtig. Die machen allerdings denn gerade jetzt auch die Erfahrung, dass es schwieriger wird, ihre Tradition auch mit Ehrenamtlichen, mit jüngeren Ehrenamtlichen fortzusetzen. Aber man kann sagen, das Engagement unterscheidet sich durchaus zwischen Stadt und Land. Im ländlichen Bereich stärker mit örtlichen Kulturen verbunden, im urbanen Sektor eher neigungsorientiert und auch eher mit anderen Schwerpunkten. Aber insgesamt muss man sagen, im urbanen Bereich, wo wir auch ganz andere Lebensformen haben, die Erwerbsbeteiligung von Frauen höher ist, wo wir auch andere Möglichkeiten haben, unser Leben zu gestalten, wo wir mehr Konsummöglichkeiten haben, auch im kulturellen Bereich, da ist das Engagement in der Regel etwas niedriger als im ländlichen Bereich, wobei es eben auch genau dort große, große Unterschiede gibt.
Unser Hörer Gerald Semisch, der ruft, wenn ich das richtig sehe, aus einer Stadt an, nämlich aus Leipzig. Schönen guten Tag, Herr Semisch.
Ja, schönen guten Tag, ich grüße Sie.
Sie engagieren sich oder sind Sie auf der Suche?
Nein, ich engagiere mich seit 9 Jahren, indem ich die Kinder der Siedlung zur Schule begleite. Das sind etwa 2 Kilometer und da bekomme ich sehr viel Resonanz zurück. Und das Hauptthema ist, das wird regelmäßig gemacht, also sprich immer in der Schulzeit bei Wind und Wetter.
Ja, da muss ich jetzt mal nachfragen, wieso müssen die zur Schule gebracht werden? Wie ist die Situation bei Ihnen?
Also sonst wäre der Fahrweg wäre etwa 3 Kilometer mit Umweg. Und der Weg führt durch ein Stück Wald, das sind etwa 2 Kilometer zu laufen. Und dabei kommt noch viel Möglichkeiten dazu, dass man über die Natur reden kann. Mhm. Und dass man aber auch das Vertrauen der Kinder gewinnt und sie ihre kleinen Probleme loswerden.
Da kann ich mir vorstellen, dass die Eltern sie aber auch kennenlernen wollen, oder? Wie lernen sie, also wie kommen sie zueinander, sie und die Gruppe derjenigen, die sie da bringen?
Ja, ich wohne seit 40 Jahren in der Siedlung. Und man kennt sich hier. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Und die Eltern vermitteln das weiter von Jahr zu Jahr an andere Eltern. Ja, und das funktioniert sehr gut.
Das ist ja wirklich ein interessantes Ehrenamt, was Sie sicher sozusagen, Sie haben gesehen, da ist ein Bedarf in der Siedlung. Die Kinder kommen irgendwie schlecht alleine zur Schule. Ich biete das mal an, oder wie ist das losgegangen?
Nein, das ist losgegangen, indem ein Kind aus dem Umfeld sehr nervös war. Und da hatte ich mir gesagt, dann musst du etwas tun für deine Enkel. Die wollen sich bewegen vom Kindergarten, da sind sie das noch gewöhnt, sich zu bewegen. Und sobald sie in die Schule kommen, würden sie gefahren werden und dann sofort auf die Bank und dann eine Dreiviertelstunde oder länger sitzen.
Also einfach Bewegungslosigkeit.
Das Thema Bewegen dabei und das Thema Natur auch widerstandsfähig zu werden bei Wind und Wetter, das waren die Hauptgründe. Aber die Resonanz ist enorm, was ich zurückbekomme. Von den Kindern. Es ist so, dass die Kinder einen Bewegungsrahmen von mir haben wollten, wo sie sich bewegen. Das sind 3 Möglichkeiten, was die Strecke bietet. Und wenn sie sich mal entfernen vom Haupttross, dann sagen sie das. Und dann sagen sie auch, sie sind wieder da und so weiter. Und dieses Vertrauen ist eigentlich das Schönste, was man auch später, wenn sie dann nicht mehr in die Grundschule gehen, zurückbekommt.
Herr Semisch, das klingt total interessant, Frau Eberhardt. Dieses, Herr Semisch spricht was an, das mit dem Zurückbekommen. Also zwei Dinge sind mir offen. Erstmal, dass jemand sich so ganz alleine das sein Amt quasi schafft, irgendwo einen Bedarf sieht, was selber initiiert und dann eben dieses Zurückbekommen, oder Frau Eberhardt?
Ja, genau. Herr Semisch, ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Erfahrung, weil Sie haben jetzt von einem ehrenamtlichen Engagement berichtet, was anders ist als die Engagements, von denen wir vorher gehört haben, die nämlich in der Regel an einen Verein angebunden sind. Und der Verein führt einen ein, der Verein überlegt auch, was können die Ehrenamtlichen machen. Und das, was Sie machen, wir haben dafür den Begriff selbstorganisiertes Engagement. Sie haben keinen Verein und Sie brauchen auch keinen, weil Sie vor Ort sehen, was gebraucht wird und dann aktiv werden. Das ist eine weitere Form von ehrenamtlichem Engagement, was unsere Gesellschaft sehr, sehr dringend braucht. Und deswegen ist es toll, dass Sie dieses Beispiel hier erzählen, denn ich glaube, das kann anregend wirken für all diejenigen, die einen Missstand sehen und sagen, okay, ich werde aktiv, aber ich werde auch so aktiv, wie ich das selber gestalten kann. Also von daher herzlichen Dank für dieses tolle Beispiel.
Ich möchte, darf ich noch etwas ergänzen?
Und bitte zwar, schön, Herr Semisch.
In Sachsen beendet jetzt in diesen Tagen die Herbstferien werden abgeschlossen und ab Montag früh um 7 ist es bei uns noch dunkel.
Oh ja.
So, und dann wissen die Kinder, das bekommen sie die Eltern am Abend vorher noch mal erwähnt, sie müssen sich eine Warnweste anziehen. Und wer keine Warnweste hat, bleibt zu Hause.
Also Sie machen sozusagen auch noch so ein bisschen Verkehrserziehung mit dazu, ne?
Ja, aber das braucht man, weil doch hier auch Fahrradfahrer unterwegs sind und die sind sehr schnell unterwegs zum Schutz der Kinder, ne? Und diese Konsequenz, das braucht man. Die wollen wissen, in welchem Rahmen kann ich mich bewegen. Und meine Dankbarkeit kommt, alle 2 Jahre organisiere ich das, indem ich einen Zoobesuch alleine organisiere. Hin und wieder kommt ein Elternteil mit. Aber ich kann mich auf die Kinder absolut verlassen, dass sie an bestimmten Punkten und wir immer wieder sehen.
Super.
Und das funktioniert. Ne?
Herr Semisch, Dankeschön für diese Schilderung hier noch in unserer Sendung. Freiwilliges Engagement, wie wichtig ist es für unseren Zusammenhalt? Und das bewegt Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, sehr. Ich lese Ihnen mal eine E-Mail vor. Colette Büssiger hat uns geschrieben, vor 2 Jahren erlitt ich einen Schlaganfall, der mich völlig aus der Bahn warf. Dann rappelte ich mich auf, gründete eine Gruppe für Ukrainerinnen, in der wir zusammen Schönes unternahmen, ins Gespräch kamen und vieles mehr. Seit geraumer Zeit bringe ich für hilfsbedürftige Menschen Kleinigkeiten vorbei, die sie selbst nicht einkaufen können, zum Beispiel wegen Long-Covid. Eine Gymnastikgruppe entstand und als Kraftspender gründeten wir die erste Berliner Kammbläserei. Alles Dinge, die beidseitig helfen, den Alltag erleichtern und schöner machen. Mut, Hoffnung, Freude, wunderbar. Wunderbar, vielen Dank für diese herrliche E-Mail, Colette Büsecker. Wir haben eben kurz vor den Nachrichten unseren letzten Anrufer, Anruferin gehabt. Herr Kliel, Sie wollten da noch etwas ergänzen, weil Ihnen gerade die Sache mit Alt und Jung da noch aufgefallen war.
Zum einen das. Engagement ist auch eine Möglichkeit, den Generationendialog zu pflegen und auch erfahrbar zu machen, wie wichtig es ist, dass wir auch über die Generationen hinweg zusammenhalten. Und das war eine sehr schöne Geschichte, wie Herr Semisch eben berichtete, wie auch zu ihm mit ihm nicht verwandten Kindern eine sehr schöne und vertrauensvolle Beziehung entstanden ist. Und das ist wichtig, die Erfahrung, dass die älteren Menschen nicht die Aliens sind, nicht irgendwie Fremde, sondern dass es Menschen sind, denen ich vertrauen kann, die mich auch teilhaben lassen an ihren Kompetenzen.
Also in dem Fall war es zum Beispiel Naturerfahrung, Bewegung.
Genau. Ne? Genau. Mhm. Und das darf man nicht unterschätzen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir immer mehr ältere Menschen sind. Das ist ja auch wunderbar, dass wir solche Lebenserwartungen haben, dass auch die Kompetenzen älterer Menschen in die Gesellschaft eingebracht werden. Aber wir müssen die Brücken bauen zwischen den Kindern und den älteren Menschen, zwischen den Generationen. Und dafür sind wir auch selbst mitverantwortlich. Und Herr Semisch hat gezeigt, dass es eben ganz, ganz vielfältige Formen des Engagements gibt, eben auch die Selbstinitiierten und die jetzt nicht an Vereine oder Organisationen gebunden ist, davon lebt eben auch eine lebendige Zivilgesellschaft.
Also auch der Austausch zwischen den Generationen sei hier zu betonen. Gustav Wehner schreibt uns unter der Überschrift Engagement junger Leute: In mehreren Verbänden bin ich ehrenamtlich tätig und überall stelle ich Überalterung im Vorstand und unter den Mitgliedern fest. Es ist heute, außer in Sportvereinen, schwer, junge Menschen für die Vorstandsarbeit in Berufsverbänden oder binationalen Vereinen zu gewinnen. Für Projekte kann man junge Menschen gewinnen, aber für langfristig beständige Arbeit ist es bei der heutigen Unverbindlichkeit schwer. Das Thema hatten wir ja schon so ein bisschen angesprochen. Frau Eberhardt, Sie wiesen darauf hin, beispielsweise Freiwilligenagentur Köln stellt sich halt drauf ein und macht diese Angebote kurz und gut. Einen zweiten Teil spricht Herr Wehner aber an. Als nachteilig empfinde ich, dass vom Staat diese Arbeit keine entsprechende Wertschätzung erfährt. Und eine ähnliche E-Mail hatte uns erreicht von unserem Hörer Jens Flammern, der schreibt, erstens findet er ein sehr spannendes Thema heute. Mein Hintergrund, schreibt er uns, habe ehedem als Vereinsvorsitzender in Mannheim mit der Stadtverwaltung eine Vereinswerkstatt aufgebaut und nach einigen Jahren wieder eingestampft, weil ich den Eindruck hatte, dass die Kommune zu wenig versteht, wie wertvoll freiwilliges Engagement ist. Bayern hat den Wert von Bürgerengagement mal monetär abgeschätzt. Meine Frage: Wieso werden zwar die Zuschüsse an Vereine in kommunalen Haushalten erfasst, jedoch nicht der Wert des Engagements? Ja, gute Frage eigentlich, oder Herr Klee?
Richtig, also ohne das Engagement würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren, in vielerlei Hinsicht. Und der Staat hat jetzt auch nicht immer nur die Funktion, alles zu würdigen und dafür Sorge zu tragen, dass das alles denn auch möglicherweise noch bezahlt wird. Der Ausdruck, dass das Engagement auch Geld wert ist, ist ja auch in einer Zeit, in der alles an Geld gemessen wird, üblich geworden, aber zugleich auch im hohen Maße gefährlich. Aber wir sind als Gesellschaft erstmal selbst dafür verantwortlich, dass wir unseren Zusammenhalt pflegen, und wir haben auch ein durchaus ja zum Teil kritisches Verhältnis dem Staat gegenüber, und das drückt sich ja auch in diesem Engagement zum Teil aus. Es ist richtig, der Staat soll das würdigen, er soll auch die Voraussetzung dafür schaffen, dass Menschen sich engagieren können, vor allen Dingen diejenigen, die sich sonst nicht engagieren. Und da ist viel zu tun, auch in der Zukunft viel zu tun. Nur müssen wir die Erwartungen an den Staat gerade in den heutigen Zeiten auch durchaus etwas moderieren, will ich mal sagen, und nicht allzu hohe Erwartungen an den Staat richten. Das werden wir in den demografischen und sonstigen Wandlungsprozessen einfach auch nicht mehr alles hinbekommen.
Wobei Herr Flammern jetzt zum Beispiel sagt, er selber als Volkswirt gehe eben davon aus, dass was nicht bewertet wird, nichts wert ist. Und damit sieht er das Risiko, falsche Entscheidungen zu treffen, beispielsweise über Engagement. Förderung. Das Thema habe ich, schreibt er weiter, mit dem Gemeindeprüfungsverband diskutiert. Die Antwort ist juristisch sauber, aber inhaltlich wenig nützlich. Möglicherweise, ne, ein Aufhänger für die Diskussion, ja. Sie selber.
Gut, also volkswirtschaftlich hat natürlich auch die Arbeit von Eltern, die Familienarbeit einen extrem hohen Wert. Das ist richtig. Aber volkswirtschaftlich heißt eben auch nicht nur in Geld und in Transfers zu denken, sondern eben in dem Wert. Und das müssen wir, glaube ich, auch nochmal neu lernen. Im Übrigen möchte ich noch einer Aussage widersprechen. Das Engagement wird nicht weniger verbindlich. Es nimmt sogar die Verbindlichkeit gerade durch das Engagement Älterer zu. Nur ist es eben schwierig, für bestimmte Rollen, zum Beispiel Vereinsvorstände, junge Menschen zu finden. Man versucht das zum Teil auch darüber attraktiv zu machen, dass man sagt, komm, das sind ja Managementfunktionen, die du da erlernst, die kannst du auch für dein weiteres Leben brauchen oder du kannst deine sonstigen Kompetenzen im Management hier einbringen. Das ist sicherlich ein Weg, aber es ist völlig richtig, dass die Arbeit, die auch zum Teil sehr bürokratisch ist im Vorstand, dass die für viele nicht mehr so richtig sexy ist und junge Menschen dafür auch nicht so ohne weiteres zu gewinnen sind. Und hier ist es sicherlich wichtig, dass der Staat, aber wie zum Beispiel auch die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, Unterstützung anbietet.
Zwei Themen sehe ich da aus, wollte ich ganz gerne kurz, Frau Eberhardt, diese eine Sache mit den, also mit dem Versuch, junge Menschen in Vorstandspositionen eben auch da zu locken, indem man sagt, du kannst deine Kompetenzen ausbilden eigentlich. Das macht sich letztlich auch im Lebenslauf ganz gut. Wie ist da Ihre Erfahrung bei der Freiwilligenagentur? Man kann ja überhaupt sagen, also inzwischen, es wird schon großer Wert darauf gelegt, auf die sogenannten Social Skills bei Bewerbungen. Spielt das eine Rolle bei Ihnen? Also wird das angesprochen in der Freiwilligenagentur?
Ja, also insbesondere von jungen Menschen. Mhm. Die legen schon Wert darauf, dass ihr Engagement auch bescheinigt wird, dass sie vielleicht sogar ein Zeugnis darüber bekommen, aus dem hervorgeht, was genau sie getan haben und welche Kompetenzen sie da eingebracht haben, weil sie das anschließend bei Bewerbungen beilegen. Und da hat sich, glaube ich, auch etwas geändert. Als wir uns gegründet haben, noch so vor 27 Jahren, da wusste man nicht genau, wird das eigentlich von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern eher geschätzt oder eher befürchtet. Und damals war eher so, naja, wenn ich noch was anderes mache, als mich beruflich zu engagieren, vielleicht kommt das gar nicht so gut an. Das hat sich wirklich geändert. Die meisten Unternehmen schätzen es, wenn sich Mitarbeitende ehrenamtlich engagieren, weil zum einen, weil sie wissen, dass sich der Horizont dadurch erweitert und zum anderen, weil sie engagierte Personen brauchen, also Personen, die in ihrem Leben engagiert sind und dann auch in der Firma. Mhm.
Apropos, wenn wir gerade dabei sind, ich weiß, dass es beispielsweise, wenn man im THW engagiert ist, dann hat man beim Arbeitgeber eben auch die Möglichkeit, also der muss einem dann sozusagen für Einsätze auch freigeben. Bei der Freiwilligen Feuerwehr ist es dasselbe. Gibt es so Absprachen mit Arbeitgebern, wenn ich mich engagiere? Also wie ist da die Wirklichkeit, die Realität für die Leute, die sich engagieren wollen? Vielleicht auch mal vormittags oder so.
Also es gibt Bereiche, wo Absprachen wirklich unerlässlich sind. Das ist so in der Katastrophenhilfe, da plant man ja nicht. Ich habe am nächsten Dienstag einen Einsatz, sondern da hat man einen Einsatz, wenn die Katastrophe anfällt, wenn die Katastrophe ausbricht. Und das muss ein Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin schon vorher wissen. Und das muss geregelt sein, bevor der Fall eintritt. In vielen anderen Fällen ist das eher informell. Also viele sagen in der Firma, dass sie sich engagieren, viele aber auch nicht. Also da gibt es keine allgemeine Regel.
Es gibt aber ja durchaus auch Firmen, die sagen, ich möchte, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich engagieren. Das ist für mich ein Teil meines gesellschaftlichen Engagements als Unternehmen. Ich will auch einen Beitrag leisten, dass wir in einer Gesellschaft leben, auch vor Ort, die zusammenhält. Und ich gebe denen einen Tag im Jahr oder möglicherweise noch deutlich mehr Zeit und sehe das auch als einen Teil der Personalentwicklung an. Mhm. Also die Erfahrungen und die Kompetenzen, die man im Engagement erwirbt, sind für moderne Arbeitgeber häufig von hoher Relevanz.
Und diese Unternehmen werden mehr. Also wir vermitteln Engagement für Unternehmen. Also wir suchen geeignete Einsatzfelder für Unternehmen, die sich mit ihren Mitarbeitenden engagieren wollen. Das
was
machen
sind denn
wir seit 2003.
Was sind denn das für Felder? Was sind denn das so für Felder, wo so eine Firma mal so einen Tag lang aufräumen irgendwo beispielsweise? Oder was machen die da beispielsweise?
Ja, also das sind kleinere Gruppen oder größere Gruppen. Kleinere Gruppen, wenn zum Beispiel eine Abteilung sagt, wir wollen zusammen ein Team-Event machen und das wollen wir im Gemeinwesen machen, die vielleicht früher als Team-Event gemacht haben.
Kegeln gehen oder sowas.
Ja, kegeln gehen oder in den Wald gehen, eine Brücke bauen, die anschließend wieder abgerissen wird, weil man die ja nicht stehen lassen kann. Und die zu der Einschätzung gekommen sind, in dem Tag, den wir zusammen verbringen, wollen wir was Sinnvolles machen. Und das sieht zum Beispiel so aus. Letztens haben sich 50 Mitarbeitende für einen Kindergarten engagiert. Die haben eine Matschküche gebaut an einem Tag aus Paletten. Und sie haben den Bachlauf, der am Rande des Kindergartens vorbeiführt, so gestaltet, dass da ein Platz für diesen Matschplatz auch frei ist. Das haben die in kleinen Teams gemacht. Also die 50 Personen haben sich auf diese zwei Projekte und auch noch mehr aufgeteilt und haben dann am Ende des Tages gesehen, was sie geschafft haben. Und das ist ein tolles Teamerlebnis. Ja. Und ne, wenn ein Unternehmen sagt, wir organisieren das, wir machen das auch regelmäßig, dann haben sie auch eine Vorstellung davon, was es dem Unternehmen bringt. Also es ist sozusagen eine Win-Win-Win-Situation. Es bringt etwas für das Unternehmen, was eine gute Personalentwicklung macht. Es bringt etwas für die Mitarbeitenden, weil es ihrem Wunsch, viele Menschen möchten sich engagieren, aber gerade Vielbeschäftigte haben Probleme, das für sich selbst zu organisieren. Und wenn dann das Unternehmen herkommt und sagt, wir bieten euch das, ihr müsst da nur hinkommen, dann schätzen sie das.
Und am Ende der Kindergarten hat natürlich, also wir Gesellschaft haben auch noch was davon, ein freiwilliges Engagement. Unsere Hörerin Karin Schwalm ist am Telefon. Frau Schwalm, schönen guten Tag.
Einen schönen guten Morgen und vielen Dank, dass Sie mich dran nehmen.
Ja, Sie haben lange gewartet, das habe ich schon gesehen. Sie engagieren sich als was?
Genau, wo? Ich bin hier in Marburg in der Friedensbewegung aktiv und ich habe ja schon im Vorgespräch gesagt, wir machen jeden Samstag um 11 bis 13 Uhr eine Mahnwache und wir sagen, wir können nicht mehr schießen, wir müssen endlich mal lernen zu reden, verhandeln statt schießen. Wir sehen ja, was die Kriege anrichten, jetzt Israel, und ich meine, ich bin gegen jeden Krieg, wir sind gegen jeden Krieg und verurteilen das, was da
und
passiert.
Und darin engagieren Sie sich seit wie vielen Jahren in der Friedensbewegung?
Eigentlich mein halbes Leben. In den 80er Jahren war ich schon unterwegs, aber jetzt ganz verstärkt, seit ich in Pension bin, also seit 5 Jahren. Ja. Wir haben hier in Marburg eine sehr aktive Friedensbewegung, Marburger Bündnis Nein zum Krieg, und wir machen ganz viele Sachen das ganze Jahr über. Wir reden in alle Richtungen.
Ja. Ja. Es ist ja, also wie Sie gesagt haben, momentan ist eine Zeit der großen Bedrückung wegen der Weltsituation. Das heißt, Sie kanalisieren Ihre Gefühle auch durchaus, eben indem Sie sich bei der Friedensbewegung seit Jahrzehnten schon engagieren. Aber ich nehme mal an, dass Sie auf der Straße, wenn Sie dort Ihre Mahnwachen abhalten, auch immer mehr Diskussionen bekommen. Wie erleben Sie das?
Ja, es ist ganz unterschiedlich. Also wir stehen nicht einfach stumm da und halten unsere Flugblätter den Menschen entgegen. Wir sprechen sie an und wir führen ganz viele Gespräche. Also viele Menschen haben Angst und sind eigentlich erschüttert und wollen oft nicht hören, was da alles passiert. Mhm. Es gibt auch nicht wenige Menschen, die einfach schlecht informiert sind und dann immer sagen, ach, der Putin will ja gar nicht. Wenn man näher hinguckt, stimmt das so nicht. Zelensky hat per Regierungsdekret verfügt, er spricht nicht direkt mit Putin.
Ja, ich würde jetzt ungern in die Details der verschiedenen Kriege gehen, aber so Ihr Engagement interessiert mich dabei und das, was Sie quasi auf der Straße dann auch erleben und was das mit Ihnen macht.
Also es gibt Hoffnung, es gibt Ermutigung. Ich bin auch immer wieder ein bisschen niedergeschmettert, weil ich finde, dass es nicht richtig sein kann, draufzuhauen. Mhm. Und ich versuche immer deutlich zu machen, dass es auch um unsere eigene Friedfertigkeit geht. Wir haben ja Mühe, wenn unser Nachbar die Kirschbaumzweige in unserem Garten wachsen lässt, dass uns da schnell der Kamm schwillt, wenn er sie nicht sofort abschneidet. Und das ist immer etwas, was ich auch versuche zu betonen. Jeder muss für sich versuchen, diese Friedfertigkeit zu entwickeln und dieses schnelle Draufhauen. Das geht einfach nicht mehr. Es geht nicht. Wir leben in einer Welt, wo wir so viele Probleme haben und es geht doch nur gemeinsam mit Kooperation. Und das zu begreifen, dafür stehen wir auch.
Frau Schwalm, danke schön für Ihre Erfahrung eben auch. Jahrzehnte in der Friedensbewegung engagiert, unsere Hörerinnen hier. Da wollten Sie gerne noch was anfügen, Frau Eberhard, zu diesem Engagement.
Ja, was Frau Schwalm berichtet hat, das betrifft ja so einen Bereich, der eigentlich zwischen freiwilligem Engagement und Bürgerbeteiligung liegt. Und Bürgerbeteiligung ist eines, was tatsächlich in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist. Da geht es darum, wie nehme ich Einfluss auf das gesellschaftliche Geschehen. Mhm. Und das wollen immer mehr Menschen tatsächlich auch, das ist ihnen ein Anliegen. Und deswegen haben wir in der Kölner Freiwilligenagentur dieses Thema auch aufgenommen. Auch die Stadt Köln hat jetzt ein Verfahren von systematischer Öffentlichkeitsbeteiligung ins Leben gerufen. Das heißt, jeder Beschluss, der im Rat gefasst wird, wird vorher angeschaut, ob eine Bürgerbeteiligung oder Öffentlichkeitsbeteiligung dafür sinnvoll ist. Und wenn nicht, muss es begründet werden.
Und was hat die Freiwilligenagentur damit zu tun?
Wir schauen, wie Zivilgesellschaft sich einbringen kann. Mhm. Denn wir wissen, dass, wenn klar ist, dieser Platz wird neu gestaltet und man fragt, welche Vorschläge gibt es, dann melden sich bestimmte Menschen, die Erfahrung haben im Einfluss nehmen, die auch gut reden können. Es ist aber wichtig, dass alle gehört werden, die von dieser Frage betroffen sind. Und da muss man ein bisschen mehr machen, als nur einen Aufruf in die Welt zu setzen. Da muss man nämlich auf den Platz gehen, die Anwohnerinnen und Anwohner fragen oder andere Dinge unternehmen, damit auch die zu Wort kommen, die sonst nicht zu Wort kommen. Nur dann ist, glaube ich, Bürgerbeteiligung wirklich demokratiefördernd, wenn nicht immer nur die Gleichen ihre Stimme erheben. Und das ist unsere Aufgabe.
Interessanter Aspekt, Herr Klee, oder? Wie sehen Sie das so aus Ihrer Betrachtung heraus, was ja gerade eben die gesellschaftlichen Fragen angeht? Also die betrachten Sie seit Jahrzehnten. Also dass das auch Freiwilligenarbeit ist, die Bürgerbeteiligung zu fördern?
Ich sagte ja schon, politische Partizipation und freiwilliges Engagement sind zwei Seiten einer Medaille. Und das Ehrenamt ist nicht dazu da, die Lücken, die der Staat hinterlässt, in seiner Aufgabenwahrnehmung zu schließen. Wir brauchen die Gesellschaft insgesamt, um den Herausforderungen heute aktuell und vor Ort und in der Zukunft gerecht zu werden. Und die Erfahrung, ich kann dies als Bürger und Bürgerin mitgestalten, ist eine ganz wichtige auch dafür, dass wir dem System, nämlich der Demokratie, vertrauen. Insofern gehört Bürgerbeteiligung, so wie es Frau Eberhardt gesagt hat, eben auch so, dass sich möglichst viele beteiligen, mit dazu. Das haben wir in Corona erlebt. Das sehen wir auch zum Beispiel in der Frage von Pflege. Da können wir nicht alles auf die Pflegeversicherung schieben. Hier müssen wir mitdenken und wir müssen die Bürgerinnen und Bürger hier mit einladen, in geeigneter Weise die Strukturen für die Zukunft mitzugestalten. Das geht nicht ohne die Bürgerinnen und Bürger. Und bitte nicht den Bürgern sagen, was sie ehrenamtlich machen sollen, sondern sie auch politisch mit einbeziehen. Wir haben einen Vertrauensverlust in unseren Staat und in die Demokratie. Und Bürgerbeteiligung ist ein Mittel, dieses Vertrauen immer wieder neu zu schaffen und erlebbar zu machen.
Deswegen passt unser Thema heute, freiwilliges Engagement. Wie wichtig ist es für unseren Zusammenhalt, natürlich auch ganz besonders gut in unser Jahr, was wir als Deutschlandradio mit allen drei Wellen ja haben, nämlich wehrhafte Demokratie. Also wir kommen ja auch hier in unseren Gesprächen mit unseren Hörerinnen und Hörern immer wieder auf das Thema, inwieweit es tatsächlich die Demokratie stabilisiert. Unser Hörer Sebastian Hendris hat uns geschrieben. Ich war letztens ein wenig erschrocken, schreibt er, als ich hörte, dass sich eine deutsche Großstadt damit rühmte, jetzt ein Netzwerk für ehrenamtliches Engagement aufgebaut zu haben. Für die Stadt Salzgitter, deren Einwohner und auch Beschäftigter ich bin, kann ich sagen, dass wir spätestens seit 2010 ein solches haben. Und jetzt macht er hier noch ein bisschen Werbung, aber für alle, die in Salzgitter wohnen, mache ich das jetzt einfach mal. In Fragen beispielsweise rund um das Thema Integration mögen sich alle Beteiligten, ob jetzt als Ehrenamtliche oder als Kunden, an start@stadt.salzgitter.de wenden. Ja, also das seit 2010 gibt es da ehrenamtliches Engagement. Holger Krause hat aus Halle an der Saale zu berichten. Herr Krause, schönen guten Tag.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich habe die Gelegenheit jetzt einfach genutzt, da meine Frau und Kinder gerade in England weilen, kann ich etwas länger Radio hören. Das ist ganz praktisch. Und ich wollte eigentlich nur kurz sagen, mich treibt das, bewegt das Ehrenamt selber viele Jahre. Also das beginnt eigentlich in Wellen, wie das Leben sich so weiterentwickelt. Das hat angefangen mit der Wende, mich politisch zu engagieren, 89, und daraus ist eine politische Bindung geworden, ehrenamtliche Engagement. Damals als Nicht-Familienvater, dann als Familienvater in der Elternarbeit, als Klassen- oder Schulsprecher dann viele Jahre. Und damals in Leipzig, jetzt in Halle lebend, ganz witzig, gestern Abend, glaube ich, oder vorgestern war es, hat die Freiwilligenagentur in Halle, nur mal zur Erwähnung sozusagen, die goldene Henne bekommen für ihr Engagement.
Aha, und also eine große Auszeichnung, goldene
eine
Henne.
Eine große Auszeichnung für eine freiwillige Arbeit über viele Jahre engagiert. Ich selber lebe ja erst seit reichlich 10 Jahren Halle. Und für mich ist das auch wiederum ein Zugang gewesen, übrigens in diese Stadt reinzukommen. Meine Frau ist Hallenserin. Und mich zu engagieren, sowohl wieder im kommunalpolitischen Bereich, ich bin sachkundiger Einwohner, seit 3 Jahren im Klima-Umweltausschuss, aber ich bin auch im Förderverein der Staatskapelle Halle engagiert. Und das sind unterschiedliche Felder. Aber, das geht die Frage an Herrn Klier nochmal zurück, die Motivation, sich zu engagieren. Ich meine, das ist ja, manche kriegen das, ich sag's mal so, von meiner Wahrnehmung so ein bisschen in die Wiege gelegt. Sie haben ja vor uns nur mal kurz gestreift. Das hat auch was mit einer sozusagen
mit Bildung,
ja, mit dem Setting zu tun, was man so mitbekommt von zu Hause, mit Einkommen, mit gesicherten Arbeitsverhältnissen, wo man, ich sag mal, etwas überspitzt sich leisten kann, vielleicht auch darüber hinaus mehr sich aus dem Fenster zu legen, als wenn man sich doch sehr stark um seinen aktuelle Erwerbsbiografie kümmern muss.
Ja, eine interessante Frage. Sagen, können wir an Herrn Klimal weitergeben? Genau. Ist Engagement ein Mittelschichtsphänomen?
Ja, das hatte ich ja schon gesagt. Das ist es eindeutig. Gut, es gibt auch viele Menschen, die sich engagieren, ohne dass sie über allzu viele Ressourcen zu verfügen. Und dieses Engagement ist häufiger auch unsichtbar, ist nachbarschaftlich, freundschaftlich oder örtlich eingebunden. Wichtig ist, ganz früh in der Kindheit die Erfahrung sowohl der Beteiligung zu machen, der Mitverantwortung als auch des Engagements. Und wir haben da wichtige Erfahrungen gesammelt, zum Beispiel auch in Kindergärten, in denen wir Projekte begleitet haben. Wenn hier früh die Erfahrung der sozialen Verantwortungsübernahme gemacht werden kann, hat das für den weiteren Lebenslauf eine ganz zentrale Rolle. Also nicht nur Mathe lernen und Sprachen, sondern eben auch Verantwortungsübernahme. Und wir sehen, wir haben ja viele Probleme auf dem Arbeitsmarkt mit sozialen Berufen, mit Pflegeberufen. Ob ich einen Pflegeberuf oder einen sozialen Beruf ergreife, hängt ganz zentral mit den frühen Erfahrungen von Verantwortungsübernahme zusammen. Wenn ich die gemacht habe als Kind und Jugendlicher, wo auch immer, in der Familie oder in der Nachbarschaft oder im Verein, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ich sage, mein Beruf ist einer, der sich auf Menschen bezieht, der sich auch durchaus diesen gesellschaftlichen Fragen widmet. Und das hat denn nichts mit, ich habe sehr viel Geld zu tun, sondern das hat etwas mit dem zu tun, was mir im Leben wichtig ist. Und das lerne ich sehr früh und das lerne ich ganz wesentlich über Engagement.
Ich kenne Schulen, wo es ein Fach Verantwortung gibt. Herr Krause, ich habe Sie aber unterbrochen. Sie wollten nämlich noch schildern, wie Sie es erleben.
Also ich wollte nur sagen, meine Antriebsfedern sind zum einen Ärger über Umstände, die mich bewegen ins Engagement, also wo ich sage, ey, das geht doch nicht, beziehungsweise wo ich sage, das kann man besser machen. Und das andere sind Neugier. Also das sind so für mich zwei Triebfedern, wo ich im Grunde dann wirksam werde oder geworden bin, muss ich sagen. Aber ich wollte noch mal hier nochmals rückgeben, eine andere Sache. Ich würde, Sie haben es vorhin kurz erwähnt, es kann nicht immer sein, die Aufgabe des Staates oder der Politik bis in den letzten Winkel hineinzuleuchten und die Wertschätzung jetzt zu zelebrieren. Aber was ich mir wünschen würde, und das wird ja immer wieder auch thematisiert, das Engagement freundlicher Politik, aber auch, das geht von Finanzen, Steuern bis Kommunikationsmöglichkeiten und Räume. Und vor allen Dingen Räume in Kommunen, denke ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
Räume, in denen sich solche Vereine überhaupt ansiedeln können. Herr Krause, da danke ich für diese Tipps, weil die gehen wir jetzt direkt mal Stück für Stück an. Vielen Dank für Ihren Anruf.
Auf Wiedersehen.
Und ein schönes Wochenende, nicht nur in Halle an der Saale, aber eben gerade jetzt auch nach Halle an der Saale. Verschiedene Sachen. Absprache mit Arbeitgeber haben wir schon gehabt. Aber diese Räume jetzt in verschiedenster Hinsicht, die geschaffen werden müssen. Beispielsweise, wenn es Aufwandsentschädigungen gibt. Steuer, wo hat der Hörer eben gerade angesprochen. Frau Eberhardt, wie ist es? Wenn ich eine Aufwandsentschädigung bekomme für mein Engagement, ist es steuerfrei oder wird das beispielsweise auch angerechnet aufs Bürgergeld? Wie sieht das aus?
Also von Seiten des Staates ist es so, alles, was man bekommt, muss erstmal angeschaut werden, ist es zu versteuern. Und ob da jetzt als Überschrift Honorar drüber steht oder Taschengeld oder Aufwandsentschädigung, ist erstmal egal. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass es bestimmte Freigrenzen gibt. Und diese sind definiert in Gesetzen. Und da ist zum Beispiel die Übungsleiterpauschale eine. Also wer ein Taschengeld oder eine Aufwandsentschädigung bekommt bis zu der Höhe der Übungsleiterpauschale, der muss das nicht versteuern. Das ist für manche ein bisschen, ja, die nicht Fachleute sind, ne, ist das nicht so ganz einfach, da die Grenzen zu wissen. Deswegen ist es immer gut, wenn man sich bei der Einrichtung, von der man dieses Geld, also sei es Taschengeld oder Aufwandsentschädigung, von der man es bekommt, sich gut informieren zu lassen, wo denn die Freigrenzen sind.
Wie ist es mit der Anrechnung auf Bürgergeld?
Auch da gibt es eine Freigrenze. Mhm. Das ist insbesondere interessant für Menschen, die einen Freiwilligendienst machen. Wir haben als Kölner Freiwilligenagentur die Erfahrung gemacht, als wir uns gegründet haben, haben wir gedacht, zu uns kommen hauptsächlich Senioren und Menschen, die arbeitslos sind, weil beide haben ja verfügen Zeit. Über ein großes Zeitbudget, ne, und auch ein Interesse, etwas zu tun. Es war aber so, dass über viele Jahre niemand gekommen ist, der uns jedenfalls gesagt hat, er sei arbeitslos. Erst als wir Freiwilligendienste angeboten haben, kamen viele Menschen, die gesagt haben, ich schätze das, dass ich ein Taschengeld bekomme, über 200 Euro zum Beispiel, weil das macht für mich einen Unterschied. Mhm. Ich habe nicht viel Geld und da machen 200 Euro einen Unterschied. Und das fanden wir sehr erhellend. Es gibt durchaus Menschen, die sagen, ich brauche kein Geld, wenn ich mich engagiere. Aber es gibt eben auch eine Gruppe von Menschen, die das sehr wichtig finden. Und da sind wir sehr froh über solche Formate, wo Taschengelder und Aufwandsentschädigungen gezahlt werden können.
Die eben, aber da gibt es einen bestimmten.
Vorsicht, ja? Aber Vorsicht, wir müssen sehr klug mit dem Verhältnis von Geld und freiwilligem Engagement umgehen. Und es gibt durchaus auch Entwicklungen, wo das, wie wir sagen, Engagement monetarisiert wird, also gegen Geld geleistet wird. Und wenn wir zum Beispiel an die Betreuung und Pflege älterer Menschen denken, wenn dort sogenannten ehrenamtlichen Stundensätze ausgezahlt werden, kann sich das auch darstellen als eine Umgehung des Mindestlohns. Also das ist ein sehr differenziert zu betrachtendes Thema. Hier müssen wir gut unterscheiden. Und ich glaube, Frau Eberhardt, da beraten Sie ja auch in der Freiwilligenagentur.
Ja, das ist tatsächlich wichtig, da genau hinzugucken. Ein anderes Thema, was Engagierte bewegt, ist, sind Sie denn versichert genau. bei Ihrer Tätigkeit, wenn was passiert, wenn Sie stolpern und hinfallen und sich ein Bein brechen und behandelt werden müssen, ärztlich behandelt werden müssen, wer trägt die Kosten dafür? Da ist es wichtig, dass Engagierte vorab eine Information darüber bekommen, wie das denn gehandhabt wird. Die meisten oder viele der Vereine, der größeren Vereine, die Hauptamtliche auch haben, die sind über ihre Berufsgenossenschaft versichert. Und die meisten Berufsgenossenschaften berücksichtigen auch Ehrenamtliche. Das heißt, wenn ein Wegeunfall passiert oder ein Unfall während des ehrenamtlichen Engagements, dann kommt für die Folgen die Berufsgenossenschaft der Einrichtung auf. Die Vereine oder vor allen Dingen die Initiativen, die keine Hauptamtlichen haben und deswegen nicht in der Sozialversicherung berücksichtigt sind oder Beiträge abführen müssen, die bekommen natürlich für ihre Ehrenamtlichen auch keine Leistungen aus der Sozialversicherung. Und dafür haben mittlerweile die Länder eine eigene Versicherung abgeschlossen, wo sie sagen, speziell für die Initiativen, da übernimmt die Versicherung des Landes die Kosten, die aus solchen Unfällen erwachsen.
Vielen Dank für diese Information. Vielen Dank, Ulla Eberhardt, Geschäftsführerin der Freiwilligenagentur in Köln. Freiwilliges Engagement wirft nämlich viele Fragen auf. Wie wichtig ist es für unseren Zusammenhalt? All unsere Hörerinnen und Hörer bestätigen uns hier, es ist sehr wichtig für unseren Zusammenhalt. Soweit können wir schon vor Schluss der Sendung uns bestimmt aus dem Fenster lehnen. Also das, was wir heute gehört haben an Engagement, ist schon sehr, sehr beeindruckend. Konrad Haller hat eine Frage, die so ein bisschen darüber hinausgeht. Ich bin künstlerischer Leiter des Kammertheater Der kleine Bühnenboden in Münster. Wir sind auch als e.V. geführt und meine Leitungstätigkeit ist fast zu 100% ehrenamtlich. Jetzt die konkrete Frage, gibt es auch in Münster eine Vermittlungsagentur für Ehrenamtliche? Vielleicht könnten wir so fündig werden. Ich weiß nicht, ob wir diese Frage beantworten können. Herr Klee?
In Münster gibt es auch eine Freiwilligenagentur in der Gasselstiege 13. Also
Gasselstiege 13, machen Sie sich auf, genau, Herr Haller. Aber jetzt mal darüber hinaus können wir jetzt nämlich für jede Stadt in Deutschland gucken, ob eine Freiwilligenagentur ist. Frau Eberhardt, wo finden wir Freiwilligenagenturen, wenn wir wissen wollen, ob in unserer Stadt eine ist?
Es gibt einen Bundesverband von Freiwilligenagenturen, der heißt Bundesarbeitsgemeinschaft Freiwilligenagenturen. Der hat eine Website und auf dieser Website ist eine Karte zu finden. Da klicken Sie auf Ihre Stadt und dann sehen Sie die Adresse der Freiwilligenagentur in dieser Stadt. Die Website heißt www.bagfa.de, bagfa.de.
Da sind alle Freiwilligenagenturen auf einer Karte einzusehen. Wunderbar, haben wir das auch geklärt. Bin ich mal gespannt, Luitgard Will ist jetzt am Telefon von einem freiwilligen Verein, ob der sich auch irgendwie auf einer Karte wiederfindet. Herr Will, schönen guten Tag.
Schönen guten Morgen.
Luitgard.
Aus Hamburg. Luitgard, ja. Genau, hören Sie mich? Das
ja.
ist ein typisch weiblicher Vorname.
Entschuldigung, da bin ich manchmal dann doch durcheinander zu bringen. Also Frau Will, Ihr Verein, Sie haben einen Verein oder inwieweit?
Genau, ich rufe an für meine Freunde, das ist ein Verein, nicht schnacken, machen.
Nicht schnacken, sondern machen, aha, also.
Und es ist eine Initiative, eine...
Hallo?
Hören Sie mich? Das Radio müsste jetzt aus sein, oder?
Ja, reden Sie einfach, wir hören Sie. Wir hören gut. Sie alle in ganz Deutschland.
Sehr gut, wunderbar. Genau, nicht schnacken, machen aus Hamburg, ursprünglich entstanden aus einer nachbarschaftlichen Initiative in Maindorf. Und das Ehepaar Katharina und Hubert wollten ursprünglich in die Ukraine fahren. Dann hat der Krieg angefangen und seitdem fahren wir da einmal in der Woche Richtung Warschau und bringen Spendenlieferungen hin.
Und das Thema ist nicht schnacken, sondern machen. Also wir reden alle über irgendwas, fühlen uns hilflos und da haben sich welche aufgemacht und machen seitdem.
Exakt, und zwar genau immer wöchentlich, einmal die Woche, und wir haben es jetzt ein bisschen den Turnus auf alle zwei Wochen reduziert, aber wir fahren seit Anfang des Ukraine-Angriffskrieges eben nach Warschau. Dort werden die Spendenlieferungen nach Kharkiv oder nach Kiew verteilt. Wir hatten jetzt eine große Busfahrt mit drei Sprintern mit Schulmöbeln und sind immer dankbar auch um Spendenlieferungen aus Hamburg, aus dem Großraum Hamburg, vor allem Medizin, Hygiene und jetzt gerade noch ein aktuelles Projekt eben in der Ukraine für die Schulkinder. Also auch wenn Schulen aufgelöst werden, Möbel, das können wir alles rüber transportieren und ungefähr 40, 50 Nachbarn und noch Menschen, die dazukommen, treffen sich allwöchentlich am Donnerstagabend ja. und packen dann diesen Sprinter voll und haben ein ungebrochenes Engagement ehrenamtlich für Menschen, die es nötiger brauchen.
Frau Will, das haben wir jetzt vernommen, nicht schnacken, sondern machen. Also wer im Großraum Hamburg sich daran beteiligen will, dem sei dieses von Luitgard Will ans Herz gelegt. Das ist so ein typisches, Frau Eberhardt, Herr Klee, typisches Beispiel dafür, aus einer gefühlten Hilflosigkeit aktiv zu werden, oder?
Ja, und das ist auch wirklich eine wunderbare Haltung. Wir sind daran interessiert, wir nennen das Beteiligungskultur in der Gesellschaft zu stärken, sodass mehr und mehr Menschen, so wie Sie, Frau Will, sagen, hier muss was getan werden, ich will nicht nur reden, sondern ich will auch was machen. Das Wichtigste ist, dass tatsächlich eine solche Haltung Verbreitung findet und immer mehr Menschen genau so etwas tun. Und für uns ist es schon auch wichtig, wie kann das denn, wenn ich jetzt gesellschaftlich und politisch da drauf schaue, wie kann das denn gefördert werden? Also kann zum Beispiel, ne, Herr Klee, Sie haben vorhin gesagt, wir wollen alle nicht, dass Politik sagt, das soll gemacht werden und darum geht's jetzt. Aber eine solche Haltung zu fördern, das ist schon eine Aufgabe von Politik. Und wir haben es in den letzten Jahren gesehen, es ist tatsächlich ein Feld entstanden, das heißt Engagementpolitik, das gab es ja noch nicht. Es gibt Verkehrspolitik, es gibt Umweltpolitik, aber Engagementpolitik gab es zum Beispiel vor 20 Jahren noch nicht. Jetzt gibt es das auf allen Ebenen, in den Städten, in den Ländern und im Bund. Und das halten wir für sehr richtig, dass man nämlich genau überlegt, genau das, wie fördert die Politik oder der Staat eine solche Haltung und dass die Haltung von immer mehr Menschen getragen wird. Und das ist schon spannend zu sehen, was die Städte sich da zum Beispiel haben einfallen lassen.
Herr Klee, was?
Das halte ich auch für sehr wichtig, dass man Engagement fördert, vor allen Dingen dort, wo Menschen sich aus eigenen Stücken nicht engagieren, gerade wegen den Barrieren, die sie dort empfinden. Das gilt im Übrigen auch für Zugewanderte, die sich ja durchaus auch engagieren. Über Engagement möglicherweise auch in berufliche Tätigkeit finden können. Hier hat in der Tat der Staat auf seinen verschiedenen Ebenen von Kommunen über die Länder bis zum Bund eine wichtige Aufgabe. Aber eins ist mir auch noch wichtig zu sagen, Engagement, Politik, ob sie nun wirklich gibt oder nicht, darüber kann man streiten. Sie ist aber, wenn, immer Teil von Demokratieförderung. Und Demokratie heißt sich auch, sich in Widerspruch begeben. Und auch das ist wichtig. Engagement richtet sich zum Teil auch gegen das, was der Staat macht oder nicht tut. Und insofern muss eine lebendige Zivilgesellschaft auch durchaus immer ein kritisches Verhältnis zu staatlichen Instanzen behalten. Sonst ist das nicht Demokratie, sonst ist das eben ein Engagement, das doch sehr stark von oben mitgestaltet wird. Wir brauchen Rahmenbedingungen, die förderlich sind. Wir brauchen auch die Unterstützung von einem geordneten Ringen um unsere Zukunft. Und dazu gehört möglicherweise auch Streit und Widerspruch.
Dann also lassen Sie uns
eine lebendige Zivilgesellschaft setzt nicht allein auf den Staat. Das darf nicht sein.
Jetzt wird aber gerade in Sachen Freiwilligendienst gekürzt. Von der Ampelregierung.
Das ist richtig, ist nicht richtig, dass gekürzt wird, sondern es stimmt, dass gekürzt wird, und das halte ich auch für hochproblematisch. Das sollte man so nicht machen, gerade in dieser Zeit nicht. Die Austeritätspolitik, sie ist fatal in manchen Auswirkungen. Gleichwohl müssen wir eben gemeinsam in der Gesellschaft auch darüber nachdenken, wie wir die Zukunftsaufgaben mit weniger Geld werden bewältigen können.
Und da kommt es dann auch zum Schwur. Also wenn ich das mal am Beispiel der Stadt Köln sagen soll, das ist schon wunderbar, dass es in Köln jedes Jahr einen Ehrenamtstag gibt, wo auf einem zentralen Platz verschiedene Initiativen und auch Engagierte ihr Engagement vorstellen, eine große Messe gemacht wird, wo Vereine für ihr Engagement werben können, wo Ehrenamtspreise vergeben werden. Die Stadt Köln vergibt eine Ehrenamtskarte, mit denen Ehrenamtliche bestimmte Vergünstigungen bekommen. Und die Stadt unterstützt Netzwerke, in denen sich Vereine zusammentun, um ihre Aufgaben besser erfüllen zu können. Das ist die eine Sache. Aber da, wo es zum Schwur kommt, ist da, wo Bürgerinnen und Bürger dann auch mitreden wollen. Mhm. Und da ist die Frage, wie offen ist Politik und Stadtverwaltung für die Initiativen, die von Seiten der Bürgerinnen und Bürger an die Politik herangetragen werden. Und wenn man auf dem Ehrenamtstag alle Belobigungen ausspricht und eine Woche später sagt, aber das ist ja alles nur Eigeninteresse von Bürgerinnen und Bürgern, das interessiert uns hier nicht, dann kriegt das Ganze nicht eine größere Glaubwürdigkeit, sondern eine kleinere Glaubwürdigkeit. Also da kommt es dann zum Schwur, wo es auch darum geht, tatsächlich Anliegen sich anzuhören von Seiten der Politik, die vielleicht dann auch nicht unbedingt immer nur toll gefunden wird. Also eine Dialogkultur zu entwickeln.
Genau wie Thomas Klier es eben auch schon gesagt hat, zur Demokratie gehört eben auch der Widerspruch. Der muss im freiwilligen Engagement ausgehalten werden, wenn man sich eben beispielsweise gegen etwas engagiert. Ingo Held ist am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Held.
Ja, schönen guten Morgen.
Inwieweit ist das Ihr Thema, freiwilliges Engagement?
Mein Thema, ich wollte dahingehend nochmal den Faden aufnehmen, dass Sie vorhin sagten, dass es für Unternehmen zunehmend wichtig wird, dass die Mitarbeitenden soziales Engagement zeigen. Mhm. Und wir hatten, bei uns haben wir dieses Jahr 75-jähriges Firmenjubiläum. Und generell feiert man ja dann groß und sich selbst etc. Für uns war es aber in den Rahmenbedingungen, die wir im Augenblick auch haben, natürlich etwas schwierig. Wir sind sowieso sozial und ökologisch orientiert. Und da war es naheliegend, dass wir letztendlich Team-Events gemacht haben. Das Motto war dann großartig engagieren und feiern. Und wir sind ein Unternehmen, zumindest die Deutschen in Deutschland, in Süden Deutschland, zwei Standorte mit Fertigung und natürlich Bürojobs auch. Und wir haben rund 200 Mitarbeitende und haben 17 Teams, die sich aus Abteilungen, aber durch die Bank weg, ich sag mal von der Reinigungskraft bis hin zur Geschäftsführung von 16 bis 60 Jahren, wurden da Teams gegründet. Und diese Teams haben sich um Senioren gekümmert, haben mehr oder weniger einen halben Tag Arbeitszeit aufwenden dürfen seitens des Unternehmens und haben, wie gesagt, Seniorenheim, wir haben den Naturlehrpfade gepflegt, es wurden Orte sauber gemacht Und letztendlich diese Team-Events haben sich aus den Teams gegründet. Wir hatten am Anfang ein bisschen Angst und hatten auch nach Unterstützung gesucht, aber letztendlich haben sich diese Teams gegründet und selbst aus ihrer Umgebung Ideen gesammelt, was man dort umsetzen kann. Und deswegen rufe ich auch an, also ich möchte dazu auch animieren und auch andere Unternehmen unterstützen bei diesem Weg, zu sagen, wir feiern, aber wir können auch letztendlich was bewirken.
Ja.
Und genau, so ist das dann entstanden und wir haben jetzt zuletzt auch gefeiert, aber letztendlich waren es ganz tolle Momente, die wir dann auch zusammengefasst haben. Ja. Und es waren alle sehr, sehr zufrieden.
Herr Held, das finde ich super, dass Sie das so als praktisches Beispiel auch nochmal hier reingeben, was eben für Möglichkeiten bestehen, auch für Unternehmen. Wissen Sie zufälligerweise, ob sich was Längerfristiges auch daraus ergeben hat? Weil das wäre ja auch noch so ein Effekt.
Also, das ist zumindest unser Hintergedanke auch, dass sich natürlich alle möglichen Menschen dort engagiert haben, aus allen, weil sie auch Barrieren angesprochen haben für manche Menschen. Und es haben jetzt natürlich viele kennengelernt, die gesehen haben, als Einzelner kann man viel bewirken, als Team noch viel mehr. Und natürlich ergeben sich dadurch Möglichkeiten. Da ist jetzt jeder selber gefragt, aber wir wollen das als Unternehmen auch unterstützen. Es gibt jetzt schon Gedanken darüber, wie man das in den nächsten Jahren weiterführen kann. Wir haben ja ein Projektteam dazu auch. Und von daher glaube ich einfach, dass sich daraus eine ganze Menge entwickeln kann. Wie gesagt, dass man da auch einfach mal über den Tellerrand schaut, sieht, wo geholfen werden kann, dass geholfen werden kann, dass man was tun kann.
Also eine super Auftaktveranstaltung sozusagen. Hey, danke schön.
Absolut.
Danke schön für Ihren Anruf und herzlichen Glückwunsch dann nochmal zum 75. Bestehen. Wir sind am Ende unserer Sendung. Es sind noch wahnsinnig viele Hörerinnen und Hörer, die sich äußern möchten. Eine Frage möchte ich ganz kurz an Frau Eberhardt weitergeben, nämlich, weil wir jetzt so über so viele positive Erfahrungen gesprochen haben. Wenn aber Freiwillige eine negative Erfahrung machen, wo finden Sie Stärkung, Frau Eberhardt? Ja, wenn Sie zum Beispiel in Ihrem Engagement angegriffen werden oder aber mit der Stelle dann doch nicht einverstanden sind.
Ja, die erste Empfehlung ist, dass man das Gespräch sucht, weil manchmal ist ein Ärger auch aus der Welt zu räumen. Durch ein Gespräch und indem man vielleicht den Einsatz oder die Aufgabe, die man hat, ein bisschen ändert oder in eine andere Gruppe geht. Aber manchmal ist das auch nicht der Fall, dass das auf dieser Ebene gelöst werden kann. Und da laden wir ein, kommen Sie in eine Freiwilligenagentur und schauen Sie, ob Sie ein anderes Engagement finden. Man kann Engagement ja auch beenden.
Also das sei hier auch gesagt, man kann es nicht nur beginnen, sondern man muss sich immer wohlfühlen damit und kann es auch beenden, sagt Ulla Eberhardt, Geschäftsführerin der Freiwilligenagentur Köln, Herr Klee. Wenn Sie jetzt zum Schluss das Schlusswort hätten, was würden Sie sich wünschen, um freiwilliges Engagement zu stärken?
Nun, ich würde die Bedeutung des Engagements gerade in der Zeit, in der wir politisch den Gefahren der Polarisierung auch ins Auge gucken müssen, nochmal besonders betonen wollen. Engagement vor Ort verbindet auch die Menschen, die möglicherweise politisch unterschiedlich denken. Und das wird immer wichtiger. Also insofern ist das Engagement gerade vor Ort, wenn man so will, ein ganz wichtiger Bestandteil und eine wichtige Voraussetzung und Möglichkeit, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu pflegen. Wenn uns die Dinge vor Ort gemeinsam bewegen und am Herzen liegen, dann ist die Gefahr der Polarisierung deutlich geringer.
Denn durch Engagement kann man auch mal aus seiner Blase rausgucken. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ulla Eberhardt und bei Thomas Klee und bei all unseren Hörerinnen und Hörern, die sich hier beteiligt haben oder es wollten, ihre Gedanken eingebracht haben, was wir festgestellt haben. Freiwilliges Engagement, ein Riesenthema hier für uns im Deutschlandfunk Kultur und so soll es auch bleiben. Ich wünsche ein schönes Wochenende.